Jetzt kommen wir zu einem Thema Tod, und ich habe mich gestern gefragt, warum bewegt einen das so, einen Menschen, den man eigentlich nicht kennt, und dann kommen Leute zu mir und sagen, ach Mensch, hast du schon gehört, der Schimi ist tot, also Götz-George, und ja, ich habe zwar ewig keinen Film mehr von dem gesehen, aber irgendwie berührt es mich trotzdem, erinnert einen das an die eigene Vergänglichkeit, was ist das, hat man ein Verhältnis zu Menschen aufgebaut, die man eigentlich nur als Kunstfiguren kennt, oder warum ist das eigentlich so, und ja, was hat Götz-George ausgemacht, Schnauzbart, Trenchcoat, und er hat es ordentlich krachen lassen, auch verbal. Er hat genuschelt, und das waren die Markenzeichen von Horst Schimi Schimanski, dem wohl populärsten Tatortkommissar, und sein Darsteller Götz-George ist im Alter von 77 Jahren gestorben. George war aber weit mehr als nur ein Fernseh-Schimanski und ein Tatortkommissar, und darüber möchte ich jetzt reden mit meinem Kollegen Reinhard Hucke von den Filmhalunken. Hallo, Reinhard.
Ja, hallo. Mir geht es genauso wie dir. Ne? Ich frage mich auch mal so, warum man eigentlich trauert, wenn man jemanden gar nicht kennt, aber das hat vermutlich können uns jetzt Experten erklären, was mit parasozialen Beziehungen zu tun, weil sie scheinen ja doch sehr vertraut, wenn sie so fast wöchentlich, zumindest in den 80er Jahren, im Wohnzimmer zu sehen gewesen waren.
Mhm. Damals gab es ja wirklich noch Stars, auch deutsche Stars, weil die Fernsehlandschaft überschaubar war, und da war Horst Schimanski oder Götz-George tatsächlich ein Star, kann man das so sagen, oder ein bekannter Schauspieler, um es mal deutsch zu sagen?
Absolut, also man darf nicht vergessen, das ist morgen genau 35 Jahre her, also am 28. Juni 1981 war es soweit. Da hat man ihn das erste Mal im Tatort Duisburg-Ruhrort gesehen. Und der Tatort war damals schon eine populäre Reihe, aber man hat gemerkt, hier ist irgendwas anders. Hier ist jemand, der plötzlich Scheiße brüllt. Die erste Szene ist, wie er ein rohes Ei schlürft. Dann schmeißt er einen Fernseher aus dem Haus. Und man muss auch sagen,
Tatort, die damalige Zeit ungewöhnlich. Also man muss sagen, Ei schlürfen und Fernseher und Fenster schmeißen, ist heute normale Popkultur. Genau. War es damals nicht.
Das war es damals nicht. Und man hat sich dann erst, gab es viel Prügel für den neuen Kommissar, von der Presse vor allen Dingen. Und da hat man
sich kein Wort, was der sagt, der Nuschelheinz.
Genau, der nuschelt und wie oft der Scheiße sagt und so weiter. Und irgendwann hat man das aber aufgegriffen, hat zum Beispiel seinen Partner Eberhard Feig alias Kommissar Tanner, hat dann in einer Folge mal mitgezählt, wie oft er Scheiße sagt. Also man hat das auch wieder auf so einer Metaebene gebracht. Und 1986, mal nur zum Vergleich, gab es eine Tatortfolge, Der Tausch, die hatte wirklich 26 Millionen Zuschauer. Das ist etwa so viel, wie gestern das Fußballspiel Deutschland gegen Slowakei gesehen haben. Also in diesen Dimensionen.
Gestern war Fußball, ja.
Gestern war auch noch Fußball, ja. Aber das schafft heute nur noch Fußball, was im Grunde damals Götz-George mit seinem Schimanski geschafft hat, also wirklich fast 30 Millionen Zuschauer dazu erreichen.
Die Kinokarriere von Götz-George stand ja lange im Schatten des seines Fernsehschaffens. Er war immer nur Schimi, dabei hatte er auch hochpolitische Filme gemacht und war ja eigentlich auch ein Schauspieler, der eben nicht nur Schimanski war, sondern war auch ein sehr politischer Mensch, kann man das sagen?
Das kann man auf jeden Fall sagen. Also einmal natürlich war es ihm die Wiege gelegt worden, weil er war nun mal der Sohn des heute fast vergessenen Schauspielers Heinrich George. Das war ein ganz großer Star in den 30er Jahren, in den 20er Jahren auch schon. Etwa so bekannt wie Heinz Rühmann oder Hans Albers. Und im Unterschied zu den beiden, und das hat ihn, glaube ich, auch Zeit seines Lebens beschäftigt, der hatte zwar einen großartigen Vater als Schauspieler, an den er sich immer messen wollte, aber auch einen Vater mit politischer Vergangenheit, weil er eben dann irgendwann aktiv auch mitgemacht hat, zumindest unter den Filmschaffenden im Dritten Reich. Also er hat in wirklich Propagandafilmen mitgespielt, in dem berühmtesten, berüchtigten Jud Süß war Heinrich George der Vater mitzusehen, genauso wie in Hitler Junge Quecks oder in diesem Durchhaltefilm Kolberg. Und das führte auch dazu, warum der Vater dann in sowjetische Kriegsgefangenschaft gekommen ist und dann später dann auch gestorben ist im Speziallager Sachsenhausen. Das hat natürlich den jungen Götz-George sehr geprägt. Der war 8 Jahre alt, als der Vater gestorben ist. Und das war immer die Zwiespältigkeit, die Bewunderung für den Vater, schauspielerisch das zu erreichen, aber gleichzeitig sich auch mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und das hat seinen Kinofilmschaffen dann auch immer wieder ausgezeichnet.
Also Nazi-Vater im Grunde ein Symbol der Vergangenheit, was man irgendwie, was ein Teil von einem ist, was eng ist, was man vielleicht auch liebt und trotzdem da diese
diese Ambivalenz. Hat er seinen Vater auch immer verteidigt, er hat immer wieder darauf sich berufen, dass die Russen ihn dann irgendwann in den 90er rehabilitiert haben, aber trotzdem wusste er, dass der Vater so ganz reinwaschen konnte man ihn eben nicht.
Und dieser Selbsthass oder so mal diese Selbstverleugnung, dieses sich eigentlich nicht so richtig mögen oder noch andere, hat das die schroffe Art von ihm ausgemacht? War das eigentlich auch die Figur möglicherweise?
Ja, das kann sein. Also es, beides so fließender übergehen, das stimmt, ja. Also wenn jetzt Götz-George jetzt hier wäre bei uns, dann würde er jetzt auch schon wieder fleißig mitdiskutieren, auch über die Rolle des Vaters und
der würde uns verbal ordentlich aufs Maul hauen.
Der würde uns verbal ordentlich aufs Maul hauen und deswegen hat er ja auch mitunter kein einfaches Verhältnis zu den Medien gehabt. Aber
war das so, ja?
Das war so. Ich habe jetzt auch gestern, als ich es erfahren habe, mir extra nochmal so alte Interviews angeschaut und ich muss aber auch sagen, dazu gehören immer zwei. Also Götz-George war sicher jemand, der einen hohen Anspruch an andere, aber an sich selbst auch hatte und der eben dämliche Fragen einfach nicht abkonnte. Also ich habe nochmal das berühmte Interview mir angeschaut von 1998, Götz-George bei Wetten, dass und aha. Thomas Gottschalk fragt ihn wirklich so Belangloses und du merkst richtig, wie es vorher schon in ihm kocht, der überlegt, sage ich jetzt was, sage ich nichts und dann sagt Götz-George so, ach lass uns doch endlich über den Film reden, weswegen ich hier bin, dein Gequatsche, das Oberlehrerhafte, das interessiert mich nicht und das ist dann so richtig eskaliert, da gab es auch Buhrufe gegen Götz-George, wenn man sich's heute so anschaut, ist man eher auf der Seite von Götz-George und
das muss man auch nochmal sagen,
dieser oberflächliche Gottschalk.
Ja. Heutzutage wäre so ein Schlagabtausch ganz normal, wäre Entertainment, aber damals war das ja eine Koryphäe, Thomas Gottschalk, wer denn das? Also das, der sprach doch nicht diesem auf diesem Podium und er hat es einfach gemacht. Diese rotzige Art, hat er sich getraut.
Er hat sich getraut, er hat sich auch selber, wenn man sich die Interviews jetzt mal anschaut, wer die Zeit hat, das sind immer nur kurze Schnipsel, da merkt man, er bemüht sich jedes Mal. Das ist so wie jemand, der eigentlich geliebt werden möchte, aber dann doch nicht aus seiner Haut kann, wenn es nun mal dämliche Fragen gibt. Es gibt auch ein Interview von 1989 von Günter Jauch in Naziste mit Götz-George. Du merkst richtig, wie Günter Jauch, wie er im Grunde auch heute noch ist, so ganz naiv, schuljungenmäßig fragt. Damals ging es um den Film Blauäugig von Götz-George, heute auch fast vergessen. Da spielt er jemanden, der wegen der argentinischen Militärjunta sich schuldig gemacht hat als Deutscher oder zumindest passiv zugeschaut hat. Und du merkst so richtig in dem Gespräch an, wie Jauch viel zu kompliziert und er bemüht sich und du merkst dann so, wie George es auch wieder auf den Schwimmer geht und er denkt, ey, kannst du nicht einfach normal mit mir reden? Und deswegen sind Gespräche mit Götz-George immer heikel gewesen, aber es lag, muss man ganz ehrlich sagen, nicht nur an ihn, sondern eben vor allen Dingen auch an den Fragesteller.
Mhm, ja, er hat das Prollige im Grunde, das Bodenständige kultiviert im Fernsehen als Figur. Es wäre natürlich zu einfach zu sagen, er ist mit der Schnauzbart, der Trenchcoat und der irgendwie der Proll-Nuschel-Arsch, die politische Dimension seiner Filmkarriere, kann man ja sagen, die ist ja schon ganz klar. Er hat also Konzeptarzt Josef Menge gespielt, Nichts als die Wahrheit, auch schwierige Rollen gespielt.
Das ist gut, dass du die Filme nochmal nennst. Also gerade diesen, wer ihn noch nicht gesehen hat, aus dem Jahr 1999 von Roland Suso Richter, das ist wirklich ein ganz großartiger Film, leider gefloppt, aber der spielt eben genau mit dem Gedanken, was wäre denn, wenn Josef Mengele eben nicht ertrunken wäre 1979, das ist ja bis heute nicht geklärt, wie er umgekommen ist, sondern er würde noch leben und würde 1999 in das wiedervereinigte Deutschland zurückkommen. Auch heute mehr denn je ein hochbrisantes Thema, im Grunde ja die Grundidee von Erst wieder da, da kehrt eben Hitler in die Gegenwart zurück. Damals war es eben Mengele. Götz-George spielt sich da wirklich einen Wolf. Es ist wirklich ein richtig guter Film. Kai Wiesinger ist der Gegenspieler. Also das ist einer von diesen vielen Filmen, der eben genau diese Bewältigung der Vergangenheit, das Auseinandersetzen mit der Vergangenheit zum Thema hat. Und es fing bei ihm schon sehr früh an. Es gibt auch einen Film, der heißt Kirmes aus dem Jahr 1960. Der spielt in einem Dorf in der Eifel und da findet eine Kirmes statt. Und beim Aufbauen des Karussells findet man so ein Skelett und stellt eben fest, das gehört zu einem Wehrmachtssoldat, der 1944 desertiert ist und wirklich dann in dem Dorf um Hilfe bittet, nehmt mich auf, versteckt mich hier in den letzten Kriegstagen und keiner wollte ihm helfen. Und dieser junge Soldat wird eben vom jungen Götz-George gespielt und das ist auch schon ein Film, der sich eben genau mit der damals noch sehr jungen deutschen Kriegsvergangenheit auseinandersetzt. Und so geht das immer weiter. 77 hat er einen Film gemacht aus einem deutschen Leben, da spielt er den KZ-Kommandanten Rudolf Höss von Auschwitz, also im Film heißt er Franz Lang. Auch einer der ersten deutschen Kinofilme, der sich so intensiv damit auseinandergesetzt hat. Und so kann man immer wieder eigentlich fortfahren.
Nicht zu vergessen, also den homosexuellen Massenmörder Fritz Hamann gespielt hat, der Todmacher von 95, Kammerstück eigentlich oder Kammerspiel. Rossini, Stonk hat dann auch ein Satiren, also er kann auch konnte auch lustig und schräg sein. Was ist denn mit dem TV-Drama George?
Ja, das ist schwierig. Ich hab damals so ein bisschen reingeschaut. Ja, das war so, da hast du gemerkt, er wollte irgendwie den großen Bogen schaffen, natürlich am Ende der Karriere die mal selbst den Vater zu spielen. Das war sicherlich eine ganz große Herausforderung. Aber ich habe es geschaut, so richtig gelungen war es leider nicht. Vielleicht war er auch zu dicht dran, am Thema.
Genau. Also das Thema, was du beschrieben hast, die zweifelhafte Rolle seines Vaters, ist auch in einen Film geflossen, wo er selbst...
Also ein bisschen ist natürlich reingeflossen, aber natürlich ist es schon eher eine Huldigung an den Vater, weil also wenn es eine Gesamtbilanz gäbe, dann wüsste er immer, es gibt diese zweifelhafte Vergangenheit, aber er würde immer zu seinem Vater stehen. Also wenn wir jetzt hier gesagt hätten, sein Beisein, das war doch ein Nazi, dann wäre Götz-George einmal mehr ausgerastet. Mhm. Obwohl die Faktenlage eigentlich schon relativ eindeutig ist, weil es gab ja auch andere Schauspieler wie Hans Rühmann, die oder Hans Albers speziell, also die andere Wege gefunden hatten, da durchs Dritte Reich Film schaffen zu kommen.
Zurück zum Sohn, zu Götz-George. Wie würdest du jetzt ganz persönlich jetzt den Stellenwert in der deutschen Filmgeschichte einordnen? Er ist ja also, hat einiges gemacht. Wie würdest, kann man ja keine Rangfolge vergeben, aber wie ist deine ganz persönliche Einordnung?
Also für mich ist er wirklich, er wird ganz wichtig bleiben. Was ihm vielleicht so ein bisschen fehlt ist, also wie gesagt, er hat eine große Kinokarriere gehabt. Er hat 1953 schon seine erste Rolle als 15-Jähriger gehabt an der Seite der 15-jährigen Romy Schneider. Und bis 2012 hat er Kinofilme gedreht, Zettel. Also da hat er die letzte Rolle gehabt in einem Dietl-Film. Trotzdem war es so, trotz der langen Kinokarriere hat er tolle Kinofilme gemacht, aber die Abstände dazwischen waren sehr lang. Also er wird als Filmschauspieler in Erinnerung bleiben, auf jeden Fall. Aber da steckt eben Fernseh- und Kinoschauspieler drin, weil als Kinoschauspieler fehlt ihm vielleicht auch noch so ein bisschen die internationale Karriere. Das war bei jemandem, sagen wir mal, wie Romy Schneider, deutschsprachige Schauspielerin, ein bisschen was anderes. Oder noch lebend, Arni Müller-Stahl, muss man sagen, der hat eben auch in den USA noch Karriere gemacht.
Ich würde mal sagen, da hat er drauf geschissen, da gibt's George, oder?
So würde er sagen. Er hat drauf geschissen, das hat ihn nicht interessiert. Er hätte bestimmt Gelegenheit gehabt, zu bestimmten Zeitpunkten es mal zu versuchen, mal eine englischsprachige Produktion zu machen. Aber man merkt auch immer wieder, er hat selbst zu populärsten Schimanski-Zeiten immer wieder den Weg zurück ins Theater gefunden. Also er war nämlich auch ein Theaterschauspieler, was viele eben auch eher nicht wissen.
Mhm. Der letzte Film war wohl der ARD-Krimi, das Krimi-Drama Böse Wetter. Und der Ausstellungstermin, der steht wohl noch nicht fest.
Er hat es wohl abgedreht schon, genau, 2015 im letzten Jahr. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die ARD jetzt mal flexibel ist, dieses Schlachtross, das dauert immer ein bisschen, in die sich bewegen, dann könnten sie jetzt gerade mal zum Todestag genau diesen Film ausstrahlen.
Ist der Film, den man noch nicht gesehen haben kann, weil er noch nicht ausgestrahlt worden ist. Böse Wetter. Welche Filme sollte man aus deiner Sicht, lieber Reinhard, gesehen haben? Jetzt ergibt sich ja vielleicht auch mal die Möglichkeit, wenn es dann lange Götz-George-Nächte gibt.
Ja, also du hast es schon gesagt, auf jeden Fall Der Todmacher, großartiger Film. Auf jeden Fall aus Interesse, ist ein sehr spannender Genrefilm geworden in den 80er Jahren, hat er abwärts gedreht. Vier Menschen sind in einem Fahrstuhl eingeschlossen mit Wolfgang.
Dieser Abwärtsfilm, der Fahrstuhl, da hat Götz-George mitgespielt.
Ja, der war einer der vier Leute. Es gibt ja so vier unterschiedliche Charaktere. Einen so einen Jungspund, dann einer, der hat Geld unterschlagen und will eigentlich nur fliehen und ist dann im Fahrstuhl, steckt da fest. Und das ist ein großartiger Genrefilm, der sich ganz gut gealtert, aber trotzdem sehenswert. Also den sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen. Und dann darf man eben nicht vergessen, das sind die Kinofilme, die ich jetzt genannt habe, seine Fernsehfilme. Es gibt einen großartigen Film, der heißt Mein Vater von Andreas Kleinert. Da spielt er einen Busfahrer, der an Alzheimer erkrankt ist. Und Klaus-Jürg Behrendt spielt eben seinen Filmsohn. Und das ist wirklich ein Film, also der mich wirklich richtig emotional mitgenommen hat.
Mein Vater heißt der.
Und den sollte man sich auf jeden Fall auch anschauen.
Das Trio, wie ist es damit?
Das Trio ist eher so gefloppt damals. Das waren die frühen 90er. Also man könnte, natürlich muss man erwähnen, die großen Dietl-Filme. Ne? Stonk muss man sich anschauen. Rossini muss man sich anschauen. Man muss sich als Fernsehfilm noch Der Sandmann anschauen. Da spielt er quasi einen Frauenkiller, der zum Bestseller-Autor geworden ist. Also auch sowas.
Sagen wir, bei Männern gerade sind Der Novembermann.
Der Novembermann, den habe ich nicht gesehen, also da kann ich nichts dazu sagen, aber mir fiel noch einer ein, genau, das war nämlich der Anlass damals beim Wetten, das Eklat, da hat er gerade einen Film promotet, der hieß Solo für Klarinette. Und das ist wirklich ein richtig guter deutscher Thriller, also da spielt Götz-George einen Kommissar, so eine Art deutsches Basic Instinct, kann man sagen, auch mit den entsprechenden Sexszenen mit Corinna Harfouch. Nico Hofmann, der heute leider nur noch produziert, ist da zum letzten Mal Regisseur gewesen in dem Film Solo für Klarinette. Deswegen den auch unbedingt anschauen. Und da merkt man auch, dass Nico Hofmann eigentlich ein besserer Regisseur als Produzent ist. Also das sind jetzt eine ganze Menge Tipps gewesen, aber er hat mal erstaunlich viel Gutes gemacht, dieser Götz-George.
Wird denn in eurem Kinomagazin, die glorreichen Halunken, das nochmal Thema sein? Jetzt habe ich so weggesprochen, die glorreichen Halunken.
Also dann ist ja der 9. Juli, dann ist ein bisschen her. Obwohl mir gerade einfällt, in der übernächsten Sendung, der erste Ausstrahlungstermin dann der 23. Juli, da könnte man es wirklich zum Thema machen, denn dann wäre Götz-George 78 Jahre alt geworden. Also kann ich mir vorstellen, dass wir es genau dann zu seinem nächsten Geburtstag mal so ein kleines Spezial Spezial machen und dann auch nochmal ein bisschen ausführlicher zurückblicken, obwohl wir jetzt ja auch schon relativ ausführlich zurückgeblickt haben.
Reinhard, ich danke dir. Das war Reinhard Hucke von den glorreichen Halunken. Jetzt sag bitte nochmal den Ausstrahlungstermin eurer Sendung. Wer sich für dieses Magazin, für ein Filmmagazin interessiert, von Filmfreunden für Filmfreundinnen und Freunde, dann sag bitte nochmal die Ausstrahlungszeit.
Der nächste Ausstrahlungstermin ist der 9. Juli, einen Tag vorm EM-Finale, für die, die nur an Fußball denken. Samstag, 9. Juli um 10 kann man uns dann wieder hören.